Na, wir hatten zum Beispiel das Thema, einer meiner Favoriten ist ein Heft, das heißt Richtig Streiten. Ja, wo wir halt, weil wir sehr viel Wert darauf legen, auch wirklich Dissens auszutragen und Widersprüche zuzulassen und nicht immer einer Meinung zu sein. Und da sehr viel schon mit zu tun hatten mit diesen unterschiedlichen Tools, die es gibt. Auch viel gesehen haben das in, also in Deutschland, und ich denke, in der Schweiz ist es ähnlich, da habe ich es auch schon gesehen. Gerade in größeren Organisationen total Konfliktvermeidung betrieben wird.
Willkommen beim Podcast Rethink Everything. Mein Name ist Lukas Fischer und ich beschäftige mich intensiv mit den Themen Digitalisierung und New Work. In diesem Podcast spreche ich mit meinen Gästen über die Gegenwart und Zukunft unserer digitalisierten Welt. Ich erkunde die ganz persönliche Utopie meiner Gäste und versuche zu verstehen, wie wir unsere Gesellschaft und unser Sein künftig gestalten können.
Ja, ich sitze heute zusammen mit einem ganz spontanen Gast, und zwar mit Sebastian Klein. Wir haben gleich vorhin den Termin ausgemacht und gesagt, ja, warum machen wir nicht gleich heute die Podcast-Aufnahme? Zuerst mal hallo, Sebastian.
Hallo, freut mich.
Wo bist du jetzt gerade?
In Berlin, in meinem Homeoffice.
Du machst Homeoffice, lebst in Berlin heute. Wie geht es dir?
Mir geht's gut hier in Berlin. Es ist gerade schönes Wetter. Vor meiner Haustür wurde heute die erste neue Fußgängerzone eröffnet, weil der Bezirk Kreuzberg-Friedrichshain jetzt ganz viel Verkehrsberuhigung will. Und ich habe mich da ein bisschen engagiert und bin sehr glücklich, dass jetzt vor meiner Haustür neuerdings keine Autos mehr stehen, sondern 20 Bäume erblühen.
Sehr schön. Ja, vielleicht zur Information, heute ist der 23. Juli. Ja, ein bisschen immer noch im Nachgang der Corona-Krise, 23. Juli 2020. Wie hast du die Corona-Krise erlebt, die letzten Monate?
Also ich habe tatsächlich seit Beginn des Lockdowns, das war hier Mitte März, niemanden aus meinem Team mehr gesehen. Wir haben nächste Woche jetzt nach einigen Monaten zum ersten Mal wieder ein Treffen mit dem neuen Narrative-Team. Und haben, sind selber ganz überrascht, wie gut es funktioniert hat. Also wir gehören, muss man auch sagen, zu den Leuten, die, glaube ich, dadurch, dass wir viel mit Inhalten arbeiten, mit Content und alle keine kleinen Kinder zu Hause haben, glaube ich, auch zu den Leuten, die es ein bisschen einfacher hatten in der Krise. Es gab da ja auch Leute, die sich ein bisschen schwerer getan haben. Also gerade das Stichwort zwei kleine Kinder zu Hause macht da ja schon einen großen Unterschied.
Ja, ich möchte dich kurz vorstellen. Sebastian Klein, du bist geboren in Bayern, heute 38 Jahre. Du hast Psychologie studiert und ja, man kann schon sagen, du bist ein Serial Entrepreneur, weil du hast schon in deiner Studentenzeit ja, ein Beratungsunternehmen Flink gegründet, warst dann auch Berater bei Boston Consulting Group und du warst oder bist Co-Founder von Blinkist. Ich habe es gerade vorher noch nachgeschaut. Ihr habt insgesamt 35 Millionen geraced. Unglaublicher Betrag. Ja, Blinkist macht Zusammenfassungen für Büchern, von Büchern in Audioform. Du hast weiter The Dive gegründet, eine Coaching-Firma, welches Firmen unterstützt in Richtung Selbstorganisation. Ja, du bist auch Co-Investor bei Karma Capital. Karma Capital ist bekannt für eben Purpose-Driven Investments und bist auch Co-Founder von Neue Narrative, ein Verlag, welches Publikation macht rund um das Thema eben auch Selbstorganisation und so weiter. Wir kommen sicher auch noch weiter darauf zu sprechen. Und du hast ein Buch geschrieben, The Loop Approach. Das wurde, ich glaube, letztes Jahr veröffentlicht auf Deutsch und dann jetzt auch in den USA im 2020. Da bist du auch Holacracy Practitioner und GTT Anwender. Und ja, mal so als Einsteigsfrage, als du noch klein warst, sagen wir mal 6 Jahre alt, was hast du damals gedacht, was du einmal werden wirst?
Das weiß ich noch genau, weil das war ein Müllmann. Ich war immer fasziniert von den Männern, die hinten auf dem großen Müllwagen mitfahren. Und das war, glaube ich, lange Zeit mein erklärter Berufswunsch.
Warum?
Ich glaube, weil ich einfach als Kind das total toll fand, hinten auf dem Wagen mitzufahren und irgendwie da die Vorstellung hatte, es kann keinen schöneren Beruf geben. Ist ja auch schon ein paar Jahre her.
Also warst fasziniert von Maschinen und auch von, warst du auch fasziniert von der Art und Weise der Dienstleistung? Müllmann wird ja immer ein bisschen verschrien, aber letztendlich macht er eine sehr wichtige Dienstleistung an der Gesellschaft. War das damals schon ein bisschen durchgekommen oder war es einfach der Motor oder die Maschine?
Ich kann es gar nicht mehr sagen, was das war. Ich weiß nur, dass es mich damals irgendwie fasziniert hat.
Okay. Ja, wie würdest du heute deine Arbeit bezeichnen?
Also, es klingt ja nach dem, wie du das eben gesagt hast, klingt es ja so, als würde ich irgendwie 1000 Sachen und nichts richtig machen. Weil es so viele verschiedene Sachen waren. Aber ich glaube, der gemeinsame Faden ist schon so Menschen und Organisationen, ist schon immer mein Thema. Also war auch im Psychologiestudium, war das immer mein Thema, so wie funktionieren Organisationen, wie funktionieren Menschen und Organisationen. Und das ist jetzt gerade mit neuen Narrative in unserer kleinen Firma. Es ist ja so, dass wir einerseits natürlich, also wir bauen diese Firma auf und beschäftigen uns ständig damit, wie funktioniert eigentlich die Organisation. Und schreiben auch darüber, wie funktionieren Organisationen, wie funktionieren Menschenorganisationen. Also da geht es dann nur noch darum. Genau, und The Dive, was du eben, ich wollte es nur auch noch kurz sagen, The Dive habe ich nicht mitgegründet, sondern bin da eigentlich als Gesellschafter dazugekommen. Das gab's schon, ein Think Tank hier in Berlin, mit dem wir auch, also innerhalb von dem wir dann neue Narrative angefangen haben zu entwickeln, mit dem wir auch ganz eng verbandelt sind und unter dessen Flagge wir auch dann letztes Jahr das Buch Loop Approach geschrieben haben. Und da geht es ja auch um das Thema Organisation, Transformation, so Mindset-Wandel. Das sind wirklich so die bestimmten Themen bei uns.
Genau. Also du hast ja dann Psychologie studiert und bist dann bei Boston Consulting Group auch ein bisschen Zeit verbracht. Kannst du vielleicht etwas aus dieser Zeit erzählen und vor allem dann auch, sag's mal, den Übergang zur Gründung von Blinkist, ein bisschen diese Geschichte, wie war das damals?
Mhm. Also für mich war Boston Consulting war so eine Art MBA, mehr oder weniger, weil ich in meinem Psychologiestudium wirklich wenig über Wirtschaft gelernt hatte. Da ging es wirklich sehr stark so um wissenschaftliche Grundlagen und alles, was mit Menschen zu tun hatte, aber irgendwie nicht so wirtschaftliche Zusammenhänge. Das hatte ich mir dann versprochen, durch den Einsatz bei BCG noch ein bisschen zu vertiefen, was auch wirklich gut geklappt hat. Und gleichzeitig war ich mit der Arbeitskultur und auch dem Umgang untereinander, das war für mich so ein bisschen verstörend, weil ich vorher aus einer Welt kam, wo es immer darum geht, so Menschen wertzuschätzen und aufeinander zu achten und irgendwie Potenziale zu entwickeln. Und also ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, aber damals jedenfalls war so diese Beraterwelt, da war sehr, ging es sehr viel um Ellenbogen und gegeneinander und vor allem irgendwie Geld verdienen und reich werden. Und das hat so kulturell bei mir nicht so richtig viel Resonanz gefunden.
Und warum hast du Psychologie studiert noch vorher? Also wie bist du da reingekommen? Hat dich das schon immer interessiert, auch als Jugendlicher, oder wie bist du da reingerutscht?
Na, ich hatte so als relativ ahnungsloser Abiturient der Frage nach, was will ich eigentlich machen, mir die verschiedenen Studiengänge angeguckt und hatte dann irgendwie das Gefühl, naja, eigentlich geht es ja überall um Menschen und fand deswegen diese Entscheidung zu sagen, ich studiere was, wo es darum geht, wie funktionieren Menschen in den verschiedenen Kontexten, fand ich eigentlich relativ naheliegend. Das heißt, da gab es auch damals keinen Masterplan. Ich glaube, wenn man mich damals gefragt hätte, was willst du damit machen, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, sowas wie Werbung. Was inzwischen noch absurder vorkommt als Müllmann, aber das war damals meine Idee von einem guten Job.
Alles klar. Und dann nach Boston Consulting Group war ja dann Blinkist. Wie ist das entstanden?
Ja, ich hatte gekündigt und hatte dann mit einem Freund, der auch jetzt noch bei Blinkist ist, den ich aus einem Auslandssemester in Australien kannte. Wir hatten beide damals die Idee, wir kündigen unsere Beraterjobs und werden dann schnell reich, indem wir irgendwas gründen. Wir hatten beide von Tim Ferriss dieses Buch, die 4-Stunden-Woche gelesen, das vielleicht der ein oder andere kennt. Und wir haben damals dann im Sommer 2011 wir dann auf den Trichter gekommen, selbst viele Heißbücher zu machen und die unter der Marke Penguin Hacks zu schreiben. Das Ganze war nicht so erfolgreich, wie du vielleicht denken kannst. Und ich habe dann parallel aber auch schon wieder mit dem anderen Freunden aus den Zeiten auch so an dieser ganzen Ideenzusammenfassung gearbeitet, was ich schon zu Studienzeiten betrieben hatte. Und dann haben wir so ab Ende 2011, Anfang 2012 gesagt, dass wir daraus nicht wirklich ein Unternehmen machen können. Und dann hat es ziemlich schnell Fahrt aufgenommen und jetzt, ein paar Jahre später, ist Blinkist auf einmal ein großes Unternehmen, das viele Leute kennen.
Mhm. Und du bist da noch engagiert heute oder du bist da gar nicht mehr operativ dabei?
Operativ gar nicht mehr. Also wirklich nur noch als Gesellschafter. Und krieg auch relativ wenig mit, muss ich sagen, was Vor- und Nachteile hat.
Alles klar. Und du hast ja dann eben bei dem anderen Beratungsfirma, bei The Dive, bist du eingestiegen. Mhm. Du warst da nicht als Gründer dabei, hast du gesagt vorhin. Kannst du ganz kurz zusammenfassen, was ihr bei The Dive tut? Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist auch das Buch ein bisschen aus dieser Beratungstätigkeit heraus entstanden. Vielleicht kannst du das ein bisschen ausführen.
Also ich hatte selber, als ich aus Blinkist raus bin, so diese Idee, ich möchte mich mit dem Thema Transformation stärker beschäftigen. Also wie können Firmen sich verändern und können eben, weil ich damals total überzeugt von diesem ganzen Feld Holacracy, Selbstorganisation war und dann so in so einer Gründerüberheblichkeit dachte, ich habe alles schon verstanden, wir haben das jetzt bei Blinkist mit 20 Leuten gemacht, deswegen weiß ich, wie es geht und kann das irgendwie auch irgendwelchen gestandenen Konzernmanagern erzählen und habe dann lernen müssen, dass es nicht ganz so einfach ist, eine Organisation mit 1000 Leuten zu transformieren wie bei einem kleinen Startup mit 20 und habe aber langsam angefangen, mich in diesem Feld umzutun und bin dann auf The Dive gestoßen, was damals auch noch so in den Kinderschuhen steckte und wo es auch darum ging, diese Transformationsprozesse zu begleiten und zu gestalten. Und wir haben dann wirklich, die Kräfte zusammengelegt und da jetzt die letzten Jahre hier in Berlin und in München auch so ein richtiges Transformationsberatung aufgebaut und sagen immer noch ganz gerne, es ist schon ein bisschen mehr als nur eine Beratung, es ist schon auch ein Big Tank, da ist sowas wie neue Narrative entstanden, jetzt gab es gerade wieder eine Ausgründung von was anderem, also es ist schon auch so ein wirklich dezentrales Unternehmen, wo es jetzt nicht so einen Plan und ein Geschäftsmodell gibt, sondern wo auch ganz unterschiedliche Dinge passieren.
Alles klar, und eben, also du hast das Buch The Loop Approach geschrieben. Ich würde gerne auch ein bisschen darüber sprechen. Erzähl doch mal, was ist das für ein Approach und wie ist es überhaupt zu diesem Buch gekommen? Also,
das Buch, das ich zusammengeschrieben habe mit Ben. Ben ist der Protagonist, der vorhin mit den selbstgehörigen Halsfingern schon aufgetaucht ist und der jetzt noch bei Blinkist den ganzen Content verantwortet. Und genau die Frage, wie ist es dazu gekommen? Also ich hatte relativ viel mit Firmen gearbeitet, die in diesen Transformationsprozessen waren und hatte für mich immer den Anspruch zu sagen, okay, was ich da rausfinde, will ich irgendwie überführen in so ein Tool, mit dem viele Leute arbeiten können. Also ich wollte jetzt nicht, dass die Leute sagen, da ist irgendwie so ein Berater, der hat irgendwas verstanden, wir müssen aber jedes Mal ihn einladen, sondern es sollte schon immer so ein Tool werden, mit dem viele arbeiten können. Und eine meiner Erkenntnisse war in diesen Transformationsprozessen, dass es eigentlich immer am erfolgreichsten war, wenn man so eine Mischung hinbekommt aus einerseits einer klaren Struktur, also schon so einer Vorgabe von so ungefähr sieht ein Transformationsprozess aus, und gleichzeitig aber diese Möglichkeit, es total an die Organisation anzupassen. Also eben nicht zu sagen, das Ergebnis der Transformation ist immer das gleiche, sondern eher zu sagen, der Prozess sollte immer einigermaßen ähnlich aussehen und was am Ende rauskommt, ist aber sollte aber offen sein. Und das war die Idee hinter dem Loop Approach, zu sagen, wir definieren eher so die Wegpunkte, die in der Transformation passieren und die Fragen, die gestellt werden, also zum Beispiel Fragen wie, wie wollen wir Führung machen oder wie lösen wir Konflikte, diese Fragen vorzugeben, aber nicht unbedingt die Antworten, die eine Firma darauf findet. Ja, und dieses Bild mit dem Loop kommt auch daher zu sagen, dass so ein Transformationsprozess eigentlich nicht aufhören sollte, dass man eher in den Modus reinkommt, sich immer wieder diese Fragen zu stellen, immer wieder zu gucken, brauchen wir da eigentlich eine Veränderung, sollten wir jetzt andere Tools nutzen, um Konflikte zu lösen oder Feedback zu geben. Genau, das ist so ein Schnelldurchlauf, quasi die Motivation hinter dem Buch.
Und also du hast eben gesagt, aus deiner eigenen Erfahrung in den Projekten hast du so eine Art, kann man sagen, eine Art Framework eigentlich jetzt daraus abgeleitet. Genau. Und das in diesem Buch zusammengefasst. Und es ist ja so, es gibt ja im Prinzip schon Frameworks. Man kann sagen, eben Holacracy ist eine Mechanik, sage ich jetzt mal, Soziokratie, es gibt Theory U, es gibt diverse so Transformationsansätze. Was macht jetzt der Loop Approach, sage ich jetzt mal, eigenständig? Oder was ist da jetzt anders? Oder was würdest du sagen, ist eigentlich jetzt einzigartig bei der Loop Approach?
Also kurz gesagt, würde ich immer sagen, sowas wie Holacracy gibt eher vor, wo die Organisation hin will mit der Transformation, also eher das Ergebnis der Transformation. Und unser Framework ist eher dafür gedacht, den Weg dahin zu strukturieren, also zu sagen, wir schaffen eine Struktur, um an den entsprechenden Stellen zu gucken, wollen wir Teile von Holacracy uns schnappen oder lieber Elemente von einem anderen System, weil dafür gibt es meines Wissens jedenfalls noch nicht viele Frameworks für diesen Weg der Transformation.
Verstehe, okay. Und also hat sich das Buch gut verkauft? Hast du Zahlen dazu? Bücher im 2020 zu veröffentlichen, ist wahrscheinlich auch noch schwierig. Business Books, ja, die verkaufen sich wahrscheinlich schon. Hast du, wie ist das gelaufen bis jetzt?
Wir bekommen nur einmal pro Jahr Zahlen, momentan vom Verlag. Deswegen weiß ich nur, wie viel das nach den ersten paar Monaten verkauft hatte. Und das war nicht schlecht. Also ich muss sagen, in dieser Kategorie von Büchern, wenn man 20.000 Stück verkauft, ist man schon sehr erfolgreich. Also man darf da nicht in den Dimensionen von millionenfachen Buchverkäufen denken. Aber so in diesem Maßstab sind wir schon sehr zufrieden. Man muss natürlich auch sagen, jetzt, also an so einem Buch Geld verdienen zu wollen, ist auch nicht so eine wahnsinnig clevere Idee, sondern es ist ja eher für uns jetzt gesagt, wir veröffentlichen da was, da können Leute mitarbeiten. Und es gibt auch Firmen, die dann merken, ja, ich brauche dabei noch ein bisschen Unterstützung. Und dann ist natürlich als Beratungsunternehmen ist natürlich auch schön, wenn dann eine Firma wirklich weiß, okay, wofür stehen die? Und dann kann ich ihnen das auch einkaufen.
Cool. Von anderen Businessbüchern kenne ich es, dass es auch so, sag ich mal, digitale Ergänzungsmaterialien gibt und so weiter. Habt ihr auch sowas bei der Loop Approach? Kleiner Pitch für das Produkt. Was bekommt man, wenn man das Buch kauft? Und ja.
Also wir haben tatsächlich das meiste direkt in das Buch reingepackt. Und es ist voll mit sehr visuellen Hilfestellungen. Es sind da auch wirklich Beispielagenten für Workshops und so drin. Also wir wurden teilweise auch gefragt, seid ihr wahnsinnig, das, was Berater sonst irgendwie auf keinen Fall rausgeben, packt ihr mitten in das Buch rein. Weil es wirklich so gedacht ist, dass jetzt, ich sag mal, Startups und kleinere Firmen damit arbeiten können, ohne dann noch einen Berater zu brauchen. Ja, also wir haben da wirklich schon uns Mühe gegeben, das so zu gestalten, dass man wirklich damit loslegen kann. Es gibt jetzt nicht noch beigelegte CDs oder so oder digital viele Downloads, aber es ist im Buch wirklich sehr viel Unterstützungsmaterial.
Alles klar. Ja, und dann bist du eben auch Mitbegründer von Neue Narrative. Wer seid ihr und was macht ihr bei Neue Narrative?
Also wir haben schon vor 2,5 Jahren angefangen, ein Printmagazin zu machen, obwohl auch alle zu Recht gesagt haben, ihr seid verrückt, Printmagazin zu machen, damit kann man auf keinen Fall Geld verdienen. Und wir haben das also innerhalb von The Dive angefangen, damals Lena, Martin und ich, einfach so aus diesem Bedürfnis heraus zu sagen, alles, was wir hier so an Arbeit machen, im Transformationskontext, das nochmal als Printmagazin zu machen, aber eher als gedacht als Workbook, wo Leute sich das Magazin bestellen und damit interagieren und dann Sachen auch nachmachen können. Das war irgendwie so die Idee. Also damals stand auch wirklich so im Raum, wie würde denn ein guter Workshop als Magazin aussehen? Und das war anfangs ein Projekt, inzwischen ist es ein eigenständiges Unternehmen. Wir machen nur in Anführungszeichen 3 Magazine pro Jahr. Also nicht so eine wahnsinnig hohe Frequenz, wir werden die auch nicht erhöhen, weil wir noch viele Sachen außenrum machen, weil die meisten Leute auch glücklich sind, wenn sie ein bisschen Zeit haben, sowas durchzuarbeiten. Also es haben uns selten mal Leute gesagt, mach doch 10 Hefte, weil dann kann ich noch mehr Themen durcharbeiten. Die meisten sind tatsächlich, wenn sie wirklich dann eher ein bisschen länger Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, und wir sind jetzt seit einem Dreivierteljahr ein eigenständiges Unternehmen, inzwischen auch mit 8 Leuten. Sind in Verantwortungseigentum, das ist für mich ein sehr spannendes Projekt, also rechtliche Struktur, wo das Unternehmen eigentlich dauerhaft immer in Mitarbeiterhand bleibt und es auch nie möglich wird, das Unternehmen zu verkaufen oder Teile daran, wo wir auch keine Möglichkeit haben, Gewinne auszuschütten, und finde ich eigentlich so ein sehr schönes und zukunftsweisendes Konstrukt für ein Unternehmen, das nicht irgendwann dann nur noch von den Interessen der Shareholder dominiert wird.
Vielleicht noch kurz zum Inhalt, also wer neue Narrative nicht kennt, eben du hast gesagt, es kommt 3-mal pro Jahr raus. Ich habe es mir auch abonniert vor ein paar Monaten, und man muss sagen, jede Ausgabe ist schon fast ein Buch eigentlich. Es ist sehr ausführlich und sehr schön illustriert, und eben das Hauptthema ist eben wie, also letzte Ausgabe war ja das Thema Ego oder egofreie Führung oder egofreie Unternehmen, und ihr habt das dann wirklich sehr tiefgreifend aus verschiedenen Perspektiven bearbeitet, und eben es ist immer im Kontext eben Selbstorganisation, auch die Tools dazu. Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Vielleicht kurz die Geschichte dazu, Namensfindung für so ein Magazin.
Lena hatte diesen Namen irgendwie mitgebracht. Lena hatte das ganze Projekt angestoßen und hatte schon diesen Namen als Marke verwendet, neue Narrative. Und uns ging es so, dass wir das von Anfang an treffend fanden, weil es für uns mit so einem Magazin wirklich darum geht, so neue Narrative schreiben, so die Geschichten verändern, die über Unternehmen erzählt werden, und neue Geschichten über eine andere Art zu wirtschaften erzählen. Es wurde manchmal gesagt, der Name ist zu verkopft, zu intellektuell, weil nicht jeder weiß, was Narrative sind. Und wir sind trotzdem dabei geblieben, weil wir es irgendwie stimmig und schön finden und auch außerdem davon ausgegangen sind, dass dieser Begriff sich jetzt immer mehr durchsetzt. Das ist auch genau, was wir beobachten vor 3 Jahren. Ich glaube, es war der Anteil der Menschen, die Narrativ so aktiv als Wort benutzt haben, noch relativ niedrig, und das erhöht sich ständig, der Anteil an Menschen.
Und ihr seid ja eine kleine Redaktion, und ich glaube, gerade in der letzten Ausgabe war es drin, welche Rollen ihr da auch jeweils aufgeteilt habt. Kannst du kurz erklären, wie neue Narrative, der Verlag, das Unternehmen eigentlich funktioniert? Wie seid ihr jetzt organisiert?
Also wir sind relativ nah an Holacracy, so was Grundsetup angeht, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir Rollen definieren, wie unsere Meetings strukturiert sind. Also wir würden uns niemals als holakratisches Unternehmen bezeichnen, aber die meisten der Sachen, die wir organisational machen, stammen da schon her aus diesem ganzen Feld Holacracy, Soziokratie. Das heißt, wir sind wirklich immer total dezentral in Rollen organisiert. Ich kriege vieles nicht mit, was passiert. Das Rollen-Setup ändert sich auch ständig. Und was ich, glaube ich, also was ich so mitbekomme, was in der Redaktion nicht so oft passiert ist, unsere inhaltliche Arbeit ist auch sehr stark selbst organisiert. Also wir haben wirklich, meistens gibt es ja diese Blackbox-Autor oder Autorin, und die gibt es bei uns überhaupt nicht. Es gibt in diesem Entstehungsprozess von einem Artikel gibt es 5 verschiedene Rollen, und es gibt ständig Interaktion, alles wird offengelegt. Das macht uns sehr effizient, würde ich sagen, verglichen mit diesem alten Modell. Du als Autor kriegst ein Artikel und arbeitest dann in deinem stillen Kämmerchen und irgendwann ist er fertig oder nicht. Also da sind wir, glaube ich, schon ganz anders aufgestellt.
Also bei euch gibt es keinen Chefredaktor, der dann am Schluss noch sagt, ja, dieser Artikel ist jetzt gut genug oder so. Es ist sehr kollaborative Arbeit, so ich das verstehe.
Genau. Und wir haben schon, also auch um da ein Beispiel zu geben, angelehnt an Scrum, haben wir schon in dem Prozess immer eine Rolle Product Owner für das Magazin, also wirklich eine Rolle, die verantwortlich ist, im Zweifelsfall schon zu sagen, ich glaube, dieser Beitrag, der passt nicht in meine Vision von diesem Gesamtmagazin. Und es gibt auch eine Rolle, die nennen wir Process Owner, also jemanden, der wirklich den Prozess verantwortet und allen Herren auf die Zehen tritt. Es gibt natürlich keinen Chefredakteur, Chefredakteurin und diese Rolle rotiert auch, also es ist nicht immer die gleiche Person.
Verstehe. Und also ich stelle mir vor, eben, ihr seid remote alle, oder? Ihr habt ja kein Office in dem Sinne. Mhm. Und also ganz praktisch, also trefft ihr euch da einmal pro Woche auf Google Meet oder wie sieht so ein Arbeitsalltag aus? Und vielleicht auch kannst du kurz erwähnen, welche Tools ihr verwendet, vielleicht auch um die Rollen zu managen, die Verantwortlichkeiten zu managen und so weiter.
Also wir haben verschiedene, wir nennen die Sync-Meetings, die sind so ein bisschen an die Holacracy Tacticals oder sehr stark eigentlich sogar daran angelehnt und die aber zu verschiedenen Themen. Also es gibt zum Beispiel jetzt in der Phase, wo wir an dem Magazin arbeiten, ist jetzt nicht das ganze Jahr, aber immer dann so 2 Monate am Stück, gibt es dann Magazin Sync, wo es eine klare Struktur gibt, wie gehen wir die verschiedenen Sachen durch. Wir arbeiten neuerdings in Notion, wo wir dann zum Beispiel jetzt für das Magazin haben wir so ein riesiges Board, wo dann die einzelnen Beiträge durch die verschiedenen Prozessschritte durchwandern. Wir arbeiten viel mit Miro, wenn immer wir so ein bisschen Platz brauchen, um so, ich sag mal, Post-its auszubreiten und kreativer zu sein. Und arbeiten sonst für die redaktionelle Arbeit in Google Docs, wofür wir uns auch manchmal Leute fragen, oh, wenn ihr bei eurem Magazin darauf achtet, dass alles nachhaltig hergestellt wird und die Prozesse alle sauber sind, dann könnt ihr eigentlich auch nicht mit Google arbeiten. Also da werden wir vielleicht irgendwann auch mal auf Google wechseln und sagen, wir sind vielleicht ein bisschen mehr Open Source und weniger von einem Silicon Valley Unternehmen. Ja, und dann, also wir entwickeln uns ständig weiter mit den Tools, aber versuchen uns auch zu bremsen. Ich weiß nicht, ob du Notion kennst, das ist zum Beispiel so ein Tool, wo man auch sehr viel Zeit darauf verwenden kann, immer noch kompliziertere Sachen sich zu bauen, die am Ende niemandem mehr helfen, sondern einfach nur noch Arbeit machen. Das Risiko besteht ja immer.
Du hast vorhin das Verantwortungseigentum erwähnt und kannst du kurz erklären, was da geht und wie ihr das auch ganz konkret jetzt umgesetzt habt bei Neue Narrative?
Also Verantwortungseigentum, wir haben uns da jetzt wirklich lange mit beschäftigt und die Grundidee ist zu sagen, wie kann man und einen positiven Nutzen für die Gesellschaft erzeugen. Und was das dann in der Praxis bedeutet, ist, dass man eigentlich ein paar Sachen wegschneidet, die sonst an einer normalen Firma, an einer normalen GmbH dazu führen können, dass die Leute irgendwann gierig werden oder angefangen wird, die Firma immer weiter zu verkaufen. Und es ist im Wesentlichen, dass man sagt, Anteile sind nicht handelbar, also man kann nicht die Firma oder Teile davon verkaufen. Ja, deswegen gibt es bei uns auch nie irgendeinen Unternehmenswert, weil der keine Rolle spielt, weil er eh keine Anteile kaufen oder verkaufen kann. Und man nimmt die Möglichkeit, Gewinne auszuschütten. Also man sagt wirklich, alles, was an Gewinnen entsteht, muss reinvestiert werden oder darf gespendet werden für gemeinnützige Aktivitäten, aber kann nicht ausgeschüttet werden. Und um noch eine Ebene technischer zu werden, dann reicht es wahrscheinlich auch. Bei uns ist es so, wir haben eine Mitarbeiterin GbR, die wiederum nach holakratischen Prinzipien entscheidet, also mit dem Integrated Decision Making, und in der immer alle Leute drin sind, die aktuell Vollzeit oder fast Vollzeit im Unternehmen arbeiten. Ja, da hat dann jeder eine Stimme und diese Mitarbeiterin GbR, die kontrolliert quasi alles, was uns, also die ist quasi die Gesellschafterversammlung. Und zusätzlich gibt es dann noch einen Vetoanteil, der liegt bei der Purpose-Stiftung, die immer dann aktiv wird, wenn zum Beispiel jemand sagt, wir ändern jetzt die Satzung und lass es doch zu, dass das Unternehmen verkauft oder Profite ausgeschüttet werden. Ja, das wird dann irgendwann sehr technisch. Wir mussten uns als Nicht-Juristen da auch jetzt ziemlich reinfuchsen. Aber es finde ich eine sehr schöne Art, ein Unternehmen umzudenken.
Genau, also der Podcast heißt ja Rethink Everything und das Verantwortungseigentum ist eben, ich glaube, eine dieser Schlüsseltechnologien, die ja vielleicht auch die Wirtschaftswelt einen Schritt gerechter machen kann. Und es ist spannend eben, dass es jetzt auch immer mehr Unternehmen gibt, die letztendlich auch darauf setzen. Du hast gesagt, ihr habt da ziemlich viel Zeit damit verbracht. Gab es da auch, ja, am Ende, also stell mir vor, am Ende muss man, wenn man ein Unternehmen gründet, ja auch, sag's mal, ein Basiskapital haben. Jemand muss da ein bisschen investieren. Klassische Investment-Idee ist natürlich, ich gebe was rein, da möchte ich auch was zurückbekommen. Ihr müsst ja auch irgendwie Löhne bezahlen können. Am Anfang, ich stell mir vor, ihr habt am Anfang noch keine Magazine verkauft, weil ihr müsstet ja zuerst eines produzieren. Da gibt es Leute, die vielleicht ein bisschen mehr Zeit reingeben. Wie habt ihr das zusammen gemacht, dass ihr da vorwärts gekommen seid? Oder wie war das die erste Zeit, als ihr das Unternehmen im Verantwortungseigentum gegründet habt?
Also wir haben neue Narrative erstmal aus dem Dive House finanziert, also da schon auch dann so ein bisschen das quasi gegenfinanziert mit dem Beratungsgeschäft und haben dann, als wir ausgegründet haben, uns schon Investoren gesucht. Also wir haben selber aus dem Gründerteam so ein bisschen nochmal reingesteckt und dann aber auch Investoren gesucht. Das geht mit dem Verantwortungseigentum. Das ist dann nur so, dass du sagst, Investoren haben jetzt nicht ein Stimmrecht in der Gesellschaftsversammlung. Die haben einfach einen stimmrechtslosen Anteil, der irgendwann, wenn sie es leisten kann, zurückgekauft wird. Das dann quasi, wenn es dem Unternehmen irgendwann gut geht, hast du dann deine angemessene Rendite. Und die kann aber nur, also die Rendite ist begrenzt, die kann nicht ins Unermessliche steigen. Und ausgeschlossen ist eben, dass du dann in der Gesellschaftsversammlung sitzt und entscheidest. Genau, und das, also ich hatte da auch, als wir das gemacht haben, dachte ich mir ein bisschen Sorge, ob sich da wirklich Investoren finden, weil das ja noch ein relativ neues Thema ist, und war aber sehr positiv überrascht mit der Resonanz. Da sind jetzt immer mehr Leute, die auch Geld investieren wollen und sagen, ich will jetzt nicht den nächsten Versprechen von dem Facebook oder sonst was hinterher rennen, sondern suche eher was Rendite mit Sinn, sage ich mal.
Okay, du hast vorhin erwähnt, eben diese drei Magazine, die pro Jahr erscheinen. Vielleicht kannst du kurz sagen, was habt ihr bis jetzt publiziert? Was waren so die Themen, die ihr da inhaltlich bearbeitet habt? Und vielleicht auch so dein persönliches Highlight oder so, dass du sagst, okay, das war so eine Ausgabe, die hat dich vielleicht auch persönlich berührt oder die war dir besonders wichtig.
Also wir schnappen uns immer Themen, die wir irgendwie groß und anspruchsvoll finden, auf die wir selber auch Lust haben und wo wir schon auch glauben, dass sie unsere Zielgruppe gut finden wird. Ja, also wir haben dann schon manchmal das Feedback, dass Leute sagen, sie haben zuerst gedacht, das Thema wäre nicht so relevant und haben dann durch das Heft gelernt, wie relevant das Thema ist.
Und ein Beispiel? Also vielleicht hast du sogar ein Beispiel im Kopf?
Na, wir hatten zum Beispiel das Thema, einer meiner Favoriten ist ein Heft, das heißt richtig streiten. Ja, wo wir halt bei mir sehr viel Wert darauf legen, auch wirklich Dissens auszutragen und Widersprüche zuzulassen und nicht immer einer Meinung zu sein. Und da sehr viel schon mit zu tun hatten mit diesen unterschiedlichen Tools, die es gibt. Auch viel gesehen haben das in Deutschland und ich denke, in der Schweiz ist es ähnlich, da habe ich es auch schon gesehen. Gerade in größeren Organisationen total Konfliktvermeidung betrieben wird. Und dann Leute uns sagen, wir haben einfach keine Konflikte, wir brauchen sowas nicht. Und dann bei der Lektüre des Hefts merken sie, vielleicht ist da doch was. Nur weil wir das die ganze Zeit ausblenden, heißt es ja nicht, dass es nicht doch ein wichtiges Thema sein kann. Mhm. Also das war eins der Hefte, wo ich den Eindruck hatte, dass viele Leute durch die Lektüre gemerkt haben, dass das Thema vielleicht wichtiger ist, als sie dachten. Mhm. Oder auch noch ein Beispiel, weil du nach Favoriten gefragt hast. Wir haben ein Heft gemacht, da sollte es eigentlich um das Thema Führung gehen. Also die Frage war, was ist eigentlich Führung, zeitgemäße Führung im Kontext von Selbstorganisation? Und am Ende hieß das Heft Fühlen ist das neue Führen. Das ist auch einen sehr gelungenen Titel halte, weil wir in der Arbeit am Heft immer mehr gemerkt haben, dass dieses Thema auf einmal wichtiger wird. Ja? Dass man früher vielleicht Führung eher mit sowas kalten, zahlenbasierten Verbindung gebracht hat, dass heute immer mehr auch von Führungskräften erwartet wird, dass sie diese Komponente auch hinbekommen. Ja, dieses eher emotionale.
Du hast auch vorhin gesagt, dass ihr eben 3 Magazine habt pro Jahr und auch so ein bisschen außenrum. Was ist das außenrum von neue Narrative? Was habt ihr da sonst noch für Produkte oder für Angebote?
Also wir hatten, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, von Anfang an ein bisschen die Herausforderung, dass man mit einem Printmagazin jetzt nicht so ein riesengroßes Team finanzieren kann. Und wir hatten dann für uns gesagt, wir fangen jetzt nicht an, irgendwie klassisches Werbegeschäft zu machen, also Rolex-Uhren ins Magazin zu drucken oder so. Und wir fangen auch nicht an, den Leuten zu erklären, dass sie für unser Heft nicht 10, sondern 30 Euro bezahlen sollen, weil es ist halt gelernt, dass ein Magazin 10 Euro oder sowas in dieser Größenordnung kostet. Und haben deswegen gesagt, es ist ja okay, sowas zu machen, was ihre markenbildend ist und wo man vielleicht ein bisschen mehr gibt, als man zurückbekommt. Wenn wir uns darüber dann auch die Möglichkeit schaffen, zum Beispiel sowas wie Trainings anzubieten, was jetzt eines unserer Produkte ist, dass wir wirklich noch vor Corona-Zeiten hier in Berlin angefangen haben, Trainings anzubieten für die Firmen, die dann sagen, sie wollen jetzt einfach da mal ein bisschen tiefer eintauchen. Wir haben jetzt gerade unser neues Produkt gestartet, das sind Audio-Trainings, also so eine Art Training zum Zuhause selber machen, wo wir sehr glücklich mit sind. Das ist, finde ich, ein sehr schönes Produkt geworden. Und wo wir natürlich mehr dran verdienen. Es ist ein Digitalprodukt, wir haben da keine Druckkosten. Und die Leute kriegen trotzdem den entsprechenden Wert für ihr Geld, weil es viel günstiger ist als ein richtiges Training. Und letzter Punkt dazu, also unsere große Herausforderung ist eigentlich die Frage, wie würde man einen Verlag heutzutage bauen? Also früher hat man gesagt, Verlag macht Bücher, druckt irgendwie Bücher voll. Wenn man 2020 das nochmal neu und anders denkt, dann würde man einen Verlag ja nicht so machen, dass man Bücher voll druckt. Und man würde wahrscheinlich auch nicht sagen, wir nehmen die gleichen Bücher und machen die als PDF oder als EPUB, sondern man würde irgendwie anders rangehen und vielleicht sowas wie das, was wir jetzt Audio-Trainings nennen, machen. Oder was wir auch anbieten, sind so digitale Toolsammlungen, weil wir einfach gucken, so, wo ist denn, woraus lässt sich für uns ein Geschäftsmodell machen und die Nutzer und Nutzerinnen sind bereit dafür zu bezahlen und haben das Gefühl, sie kriegen einen guten Service für ihr Geld. Ja, und da sind wir jetzt natürlich noch relativ am Anfang, aber eben schon noch 2 Schritte weiter als nur mit dem Magazin.
Und nur, dass ich das richtig verstehe, dieses Audio-Training, das ist einfach, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe es noch nicht gesehen. Wie funktioniert das genau? Auch Inhalt, was kriege ich da, wenn ich das abonniere?
Also es ist momentan, es ist nicht ein Abo, sondern erstmal ein Standalone. Und okay. Wir haben bisher eins gemacht, das heißt, muss ich doch mal überlegen, wir hatten 3 verschiedene Titel, wie du dich selbst führst. Also es geht um Selbstführung, früher hätte man eher Selbstmanagement gesagt. Und aufgebaut ist es so, es sind 20 Audiolektionen, die zu einem großen Teil aus Übungen bestehen, die du selber machst. Also du kriegst ein bisschen Input, es gibt auch visuelle Unterstützung, so ein kleines digitales Handbuch dazu. Und ganz oft kommst du an dem Punkt, wo dann quasi dein Job ist, du hast ja auch beide Hände frei mit so einem Online-Training, jetzt mal selber anzugehen und zu sagen, jetzt fange ich mal an, meine Ziele runterzuschreiben oder nochmal meine Aufgabenorganisation zu verändern. Und also wir haben da wirklich relativ frei uns, wie würde man, wenn man das in einem Training, Training so macht, wie würde man es denn übersetzen für dich zu Hause? Und sind da eben bei so hybrid angekommen, aus wirklich dem Hören und aber auch dem Guide zum selber machen.
Normalerweise, ich hätte jetzt erwartet, dass man so eine Art Videokurs macht. Ihr habt jetzt Audio gewählt. Wie ist das entstanden?
Also wir haben wirklich gesagt, wir gucken uns mal an, was ist eigentlich was ist das Ziel hinter diesem Kurs und was sind die Möglichkeiten, die man hat. Und da ist natürlich eine Variante zu sagen, ich habe ein Video mit dir als Trainer, was ich persönlich jetzt nicht so wahnsinnig mehrwertig finde, dich dann noch zu sehen, wertvoll zu hören. Ja, und wo ich dann, glaube ich, lieber hätte, dass ich noch Material zum Bearbeiten habe, den Input durchs Ohr, durchs Hören bekomme und vielleicht noch was anschauen kann. Man kann es natürlich auch anders lösen. Ich glaube aber, ehrlich gesagt, dieses Trainer aufzunehmen und das Video zu zeigen, ist jetzt nicht vielleicht die allereffektivste Art, ein physisches Training zu übersetzen in so eine Remote-Situation. Mhm. Ja, und gleichzeitig muss ich sagen, dass natürlich das, was wir machen, setzt ein bisschen mehr auf deine intrinsische Motivation. Ja, also du hast auf einmal niemanden mehr, der sagt, heute um 9 geht's los und machen noch 13 Mittagspause, sondern du bist dann selber gefordert, halt zu sagen, ich mache diese Einzelaktion in meinem eigenen Tempo und meinem eigenen Rhythmus.
Mhm. Mhm. Ja, es ist interessant, dass ihr auch generell Podcasts oder das Audioformat, das Audiobuch, also du bist ja Blinkist, ist ja auch mit Audio eigentlich erfolgreich geworden, dass das ja extrem beliebt ist eigentlich. Ich merke es bei mir selbst. Ich habe einen eigenen Garten, ich höre oft eben Podcasts dazu. Vielleicht müsste ich euch das Audio-Training, ich weiß nicht, ob dazu Gärtnern passen würde, vielleicht nicht bei jeder Aufgabe, aber genau, man hat eben, man kann es ganz anders aufnehmen und baut sich die Bilder selbst im Kopf. Das ist eine spannende Sache. Ja, das neue narrative Projekt ist ja jetzt bald 3 Jahre alt. Mhm. Und wie ist das eigentlich angekommen? Also wie seid ihr unterwegs? Wie ist das Feedback?
Also wir hätten es nicht bis hierhin gemacht, wenn wir nicht unterwegs mit positives Feedback bekommen hätten. Natürlich kann man es auch nicht immer allen recht machen, aber das generelle Feedback ist schon sehr positiv. Also einerseits kriegen wir immer viel positives Feedback für dieses Anfassbare, auch mit den vielen Tools, dass man Sachen einfach selber machen kann und das jetzt, also wir versuchen diese Perspektive einzunehmen, nicht so sehr den neumarktklugen Berater, der dir erklärt, wie alles geht, sondern eher, sag mal so, den Begleiter, der dir selber den Zugang möglich macht und dir die richtigen Tools gibt, um Sachen selber auszuprobieren. Und wir haben schon auch Leute, die dann mal überrascht sind oder sagen, die haben was anderes erwartet, aber wie gesagt, man kann es ja auch nicht allen recht machen. Und wir müssen immer so ein bisschen aufpassen, wir sind ja genau sehr stark in diesem Feld neue Arbeit, New Work und so unterwegs und sind aber dann von sowas wie Verantwortungsdiskriminiert und müssen dann aber immer gucken, wo es denn, also wie man den Leuten jetzt schon zumuten, ja, manchmal wird es dann ja auch zu technisch oder zu radikal. Und das kann dann auch wieder ein bisschen frustrierend sein. Deswegen das versuchen wir immer da wegzubekommen, um so dieses richtige Maß an, ja, an Fortschrittlichkeit oder auch Radikalität zu haben, aber eben auch nicht zu viel.
Mhm. Also hattest du oder hattet ihr auch die Situation, dass Leute gesagt haben, ja, ihr seid ja nur Träume, was ihr da möchtet, das funktioniert eh nicht. Ist vielleicht eine Episode, die du erzählen kannst. Man sagt ja immer, rettet den Mittelstand, die haben alles verschlafen, Digitalisierung und so weiter. Siehst du das auch so und habt ihr das bei Neue Narrative auch so erlebt oder das Feedback bekommen dazu?
Das eigentlich nicht. Und ich glaube, da ist unser Vorteil, dass wir halt, also weißt du, wir sind nicht alle frisch von der Journalistenschule und haben noch viel im Unternehmen gearbeitet, sondern die meisten Leute nehmen uns schon ab, dass wir wirklich auch wissen, worüber wir schreiben. Und das mit dem Mittelstand würde ich zum Beispiel so gar nicht unterschreiben. Ich würde eher als großer Konzern Sorgen machen heutzutage. Ich habe immer das Gefühl, so die Mittelständler, die haben auch so einen tiefen Sinn in ihrer Arbeit und haben dann vielleicht nicht jede technische Entwicklung irgendwie als erste mitgemacht, aber lernen dann auch relativ schnell, wenn sie mal auf den Trichter kommen und haben auch vor allem den Vorteil, finde ich, sehr viele Leute zu haben, die sehr eine große Motivation bringen. Also ich habe, um den Mittelstand mache ich mir persönlich nicht so viele Sorgen, ehrlich gesagt. Und ich habe sogar im Gegenteil, wenn ich so über, wie ich mir die Wirtschaftswelt vorstelle, in Zukunft nachdenke, dann wünsche ich mir immer eher so einen Weg von diesem Silicon Valley-Denken, eine Firma wird riesig erfolgreich, alle anderen scheitern. Und wieder hin zu diesem bisschen unspektakuläreren, dezentraleren, es gibt viele kleine Spezialisten, die vielleicht nur 20 Mitarbeiter haben, aber irgendwas ganz toll lösen und die vielleicht nicht ständig in den Medien sind, aber wo trotzdem lauter Leute arbeiten, die das Gefühl haben, was Sinnvolles zu tun. Also so ein bisschen auch eine Rückbesinnung auf dieses europäische Modell von Kapitalismus, würde ich sagen.
Ja, du hast eigentlich jetzt schon ein bisschen den Punkt vorweggenommen. Ich wollte nämlich noch über deine ganz persönliche Utopie einer Gesellschaft sprechen. Das ist schon ein bisschen angesprochen, eben die Wirtschaftswelt wieder zurück zu kleineren Strukturen. Wenn du jetzt nochmals deine persönliche Utopie der Welt formulieren würdest, eben du kommst von der Selbstorganisation, bist selbst Unternehmer, ja, warst du eigentlich auch selbst ein bisschen Teil mit Blinkist von dieser Silicon Valley-Welt, kritisiert das jetzt auch ein bisschen, hat das im 4-Hour-Workweek als Inspiration damals. Mhm. Wie würdest du das heute formulieren? Was wäre für dich so das Ideale, wo wir hin sollten?
Da könnte ich jetzt natürlich viel zu sagen. Ich versuche mich mal auf ein paar wichtige Themen zu beschränken. Also ich wünsche mir zum Beispiel im Zug auf das Thema Unternehmertum, wäre mein Idealbild, also Unternehmertum ist für mich ein ganz kreativer Akt, wo es eigentlich wünschenswert wäre, dass Menschen, die inhaltlich irgendwas tun und einen sinnvollen Service erbringen können, dass es denen so leicht gemacht wird, die ganzen Rahmenbedingungen zu schaffen und das Administrative und Bürokratische und Finanzielle zu regeln, dass sie daraus ein Business machen können. Ob es dann ein Ein-Personen-Business ist oder eben Mittelständler wird, sei dahin. Und was ich aber momentan sehe, falls in Deutschland ist, dass wir Unternehmerleute sind, die nur diesen bürokratischen, administrativen, finanziellen Teil beherrschen. Und diese Entwicklung, die wir wünschen, in die Richtung zu drehen, dass es wieder mehr wirklich aus einer inhaltlichen Perspektive auch eine Begeisterung rauskommt und dass diese Rahmenbedingungen eher gegeben werden. Und ich beschäftige mich viel mit dem Thema Gleichheit und finde auch, dass, also da sehe ich eine Entwicklung, wo wir jetzt zumindest in Deutschland den USA sehr stark nachgeeifert haben mit so einer stärkeren Liberalisierung und auch so einer aufklappenden Schere, wo man auch sagen muss, dass halt immer weniger Leuten es immer leichter gemacht wird, ganz viel Geld zu verdienen. Und wo ich mir eine Gesellschaft wünschen würde, wo man sagt, jeder Mensch sollte in seinem Leben mal die Chance haben, mit Startkapital unternehmerisch aktiv zu werden. Also warum soll ich nur den Leuten, die eh schon aus eigenen Familien kommen, die Möglichkeit geben, Millionen oder Milliarden zu investieren, ist nicht eben. So ein Recht auf Eigentum könnte man das eigentlich nennen. Klingt auch wieder relativ radikal, aber ich finde das sehr überzeugend. Und also meine Utopie ansonsten ist, ich glaube total daran, dass alle Menschen hier, wenn es allen geht, ja, ich glaube nicht an so eine Gleichmacherei, dass es Unterschiede gibt, sondern es ist halt sinnvoll, dass Menschen, die sich reinhängen und erfolgreich sind, dann auch mehr haben als andere. Aber ich finde, diese Unterschiede sollten erstens nicht zu groß sein und ich glaube total daran, dass auch so ein wirkliches Sicherstellen, dass alle die gleichen Anregungen haben, also wirklich viel Geld in Bildung zu investieren und zu sagen, alle Menschen sollen so das Rüstzeug mitbekommen, um auch finanziell erfolgreich zu sein, dass da am Ende auch wieder alle was von haben. Ja, ich glaube überhaupt nicht, man sieht in Großbritannien zum Beispiel, wo das geführt, wenn man zu sehr auf so Eliten setzt und den Rest der Gesellschaft dann irgendwie abhängt. Und meine Utopie, und da habe ich auch wirklich Hoffnung in Europa, ist, dass wir uns da noch stärker hinentwickeln, wirklich zu Chancengleichheit, Bildungsgleichheit und auch Zugang zu Möglichkeiten, auch im Sinne von Kapital.
Du hast jetzt gesagt, die Chancengleichheit hat viel auch mit Bildung zu tun. Eben, du würdest da mehr Geld reinstecken. Aber wie sieht die Schule in deiner Utopie aus?
Also nicht so wie die Schule, zu der ich gegangen bin, muss ich schon mal sagen.
Wie war die?
Ich glaube, da hat noch sehr stark dieses preußisch-militärische, also obwohl ich in Bayern zur Schule gegangen bin, das ist, glaube ich, in ganz Deutschland irgendwie angekommen, dieses preußisch-militärische, man züchtet sich untertan, gelernt, irgendwie still zu sitzen, die Kappe zu halten und ja, keine eigene Idee zu haben. Und ich war dann sehr bewegt von anderen Leuten zu hören und jetzt auch immer mehr von jungen Leuten, die auf Schulen gehen, wo die Kinder irgendwie mit 10 schon Projektarbeit machen oder auch mit 6 und lernen, Verantwortung zu übernehmen und lernen, dass ihre eigenen Ideen auch was wert sind und dadurch auch irgendwie selbstgesteuert lernen, nicht nur, weil sie müssen. Ich erinnere mich da auch dran, dass ich, glaube ich, zu Beginn meiner Schulzeit, als ich lesen konnte, habe ich ganz viel selber mit Wissen besorgt und hatte dann, glaube ich, das durch die Schule teilweise wieder verlernt. So dieses, wenn dann immer nur jemand dir sagt, du musst jetzt das lernen, du musst das lernen, das ist die innere Motivation verschwunden und dann erst später wieder kommen. Also deswegen wünsche ich mir sehr solche, ich habe dann auch in Schulen, wo die Lehrer eher so als Coaches mich sehen, also als Dienstleister für den Schüler, der ihn so hilft, wenn er ihn braucht und sowas, finde ich immer, das freut mich sehr zu hören. Aber man sich damit auch wirklich andere Menschen erzählt, verantwortlichere und irgendwie intrinsisch motiviertere.
Alles klar. Neue Arbeit, New Work oder auch Selbstorganisation hat ja auch viel ein bisschen, also hat eigentlich viel mit dem eigenen Bild zu tun. Also wer bin ich, was mache ich? Was möchte ich tun? Und es hat auch einen spirituellen, ich sage jetzt mal, Aspekt. Hat das auch Platz in deiner Utopie oder wie denkst du darüber?
Ja, ich weiß für mich, dass ich das wichtig finde, sich diese Fragen immer zu stellen. Wer bin ich? Was will ich? Wann bin ich zufrieden? Und was gibt mir irgendwie Sinn? Ich habe auch den Eindruck, dass, also wir versuchen es auch mit dem Magazin, Leute dahin zu bringen, ein bisschen mehr Zeit drauf zu verwenden, sich diese Fragen zu stellen. Und wie spirituell das dann am Ende wird, muss ja immer jeder selbst entscheiden. Aber ich glaube, gerade wenn man sagt, man verabschiedet sich vielleicht von dieser Religion des Erfolgs und des Geldes, dann braucht man vielleicht irgendeinen anderen Sinn. Und ich glaube, bei dem Prozess versuchen wir, Menschen zu helfen.
Verstehe. Ja, ich glaube, wir kommen schon langsam ans Ende des Gespräches und ich habe noch 3 Fragen. Mhm. Also die erste Frage ist, welches Buch liegt aktuell auf deinem Nachttisch?
Da muss ich gucken. Da liegen ganz viele, wie immer. Ich habe jetzt gerade, das hat vorhin vielleicht habe ich mich gekämpft durch das letzte Buch von Piketty, das ist ein französischer Ökonom, der über Ungleichheit schreibt. Und das sind so 1300 Seiten, also das neue Buch ist sehr lang, 1300 Seiten. Und sonst liegt hier eins über alte weiße Männer und eins über Rassismus, weil das so Themen sind, wo ich gemerkt habe, mit Feminismus und Rassismus habe ich mich als jemand, der selbst natürlich nicht so stark betroffen ist, wenig beschäftigt und hatte da aber zuletzt das Gefühl, ich will da mal ein bisschen mehr so Stimmen hören von Menschen, die da was zu sagen können und sagen haben. Und ein paar Romane liegen hier auch. Also der Nachttisch ist immer sehr voll. Das war auch der Grund, Blinkist zu gründen, weil wir damals auch bei das Problem hatten, immer zu viele halb oder dreiviertel gelesene Bücher rumliegen zu haben. Hat sich nicht geändert.
Sehr gut. Ja, und dann die zweite Frage ist, was hast du heute noch vor?
Heute gehe ich noch mit meiner Freundin essen, die ihren Abschluss feiert, den sie heute verteidigt hat. Genau, und die Fußgängerzone feiern, die heute vor meiner Haustür eröffnet wurde.
Sehr schön. Ja, und die letzte Frage ist noch ein bisschen ein Tipp an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht eben gerade sich mit dem Thema Selbstorganisation beschäftigen. Was würdest du da mitgeben?
Da kann man natürlich auch jetzt viel zu sagen. Mein Eindruck ist immer und mein Anspruch auch, ist immer einfach, also die Relevanz zu zeigen, aber auch zu zeigen, dass es Spaß machen kann. Ja, also da wirklich zu sagen, es ist irgendwie ein spielerischer Zugang, ist nicht das Verkehrteste. Es geht um was Wichtiges, aber es geht auch vor allem darum, mal Dinge auszuprobieren und wirklich darüber zu reden und die Sachen besprechbar zu machen. Also so ein ja, so ein bisschen spielerischeren Zugang würde ich vielen Leuten, glaube ich, empfehlen.
Ja, Sebastian Klein, vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir.